Erfolg,
Wohlbefinden,
Strategie,
Lebenskraft,
Change Management,
Leidenschaft.
Endlich kommt zusammen, was zusammengehört. Erfolg und Gesundheit. Im Podcast Wild und Anders mit zwei, die das Beste der beiden Seiten verbinden können.
Wenn wir die Menschen optimieren lassen und sich selber erkennen lassen, bleiben sie auch gesund. Also von daher können wir vorsorgen, bevor wir irgendwelche Pillen geben gegen Bluthochdruck.
Dr. Harsha Gramminger, Ärztin, spezialisiert auf Ayurveda, Autorin, Speakerin, Expertin für Vital Leadership.
Dann sprudelt's wieder.
Und Franziska Schnebeli, Expertin für Strategie und Kommunikation.
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Sie führt Teams durch Veränderungsprozesse, ist Unternehmensberaterin, Dozentin, Autorin.
Man sagt mir übrigens nach, ich spreche immer den Elefanten im Raum an. Damit sollte man klarkommen.
Zusammen sind Franziska und Harsha wild und anders für deine persönliche Reise durch die Unternehmenskultur.
Hallo liebe Zuhörer, das sind wir wieder mit Wild und Anders, denn Veränderung braucht Leidenschaft. Mit mir ist Dr. Harsha Gramminger. Hallo liebe Harsha.
Hallo Franziska, schön dich zu sehen. Wir sind ja wieder im Video, das finde ich ja so klasse, dass wir uns sehen.
Wir sind ja in der Staffel 2 und die Staffel 2 heißt ja Agilität trifft auf Achtsamkeit. Und wir sind in der Folge 4 und die heißt ja «Der Körper als Anker, Bewegung und Atem als Führungsinstrument». Ein spannendes Thema. Ich freue mich mit dir heute darüber zu diskutieren.
Ja, ich freue mich auch. Da sind wir wieder bei unserer Achtsamkeit und wie wir den Körper benutzen können, um beweglicher zu sein, um wacher zu sein. Was gibt es da alles für Möglichkeiten, Franziska? Also das ist ja ein wunderschönes Thema. Und ich denke, das interessiert auch die Zuhörer und Zuhörerinnen heute ganz besonders.
Ja, also ich finde das auch spannend. Das hat ja so viele, wir haben so ein paar Stichworte vorher ausgetauscht und ich finde die toll. Also körperliche Präsenz, Atemtechnik, Yoga, mentale Beweglichkeit, also alle Stichworte, die wir im Alltag und natürlich im Business brauchen können.
Ja, genau. Also körperliche Präsenz. Wir wissen ja, wenn wir morgens aufstehen und direkt, also ziemlich schnell nach dem warmen Wasser und so weiter und dem Ölziehen und dem Zungenschaben, wenn wir danach rausgehen zum Beispiel bei diesem herrlichen Wetter, ne, wir haben ja jetzt die schönste Jahreszeit des Jahres, wenn wir dann rausgehen und einfach joggen oder uns anders bewegen, auch gehen, spazieren, egal, das bringt uns mehr in die Präsenz, das bringt uns nämlich mehr in den Körper. Und wenn wir mehr im Körper sind und uns spüren, sind wir auch klarer und wacher. Dann sind wir auch aufnahmebereiter. Dann ist auch unser Verstand klarer. Also der Körper unterstützt immer. Und es hilft ja natürlich auch, wenn wir, weil du gesagt hast, körperliche Präsenz, auch über zum Beispiel über Atemtechniken, wir können ja selbst beim Spaziergang, können wir beim Gehen tief einatmen, ausatmen, und alles in einem Rhythmus und plötzlich läuft der Körper von alleine, auch bei denjenigen, die das nicht so gewohnt sind. Also wenn du, die jetzt gerade zuhört, es mal versuchen möchtest und sagst, naja, laufen und gehen, das ist nicht mein Ding, schon gar nicht morgens, dann kannst du auch ganz langsam schreiten. Also kleine Schritte machen und dabei atmen. Das heißt nicht, dass jeder joggen muss und irgendwie einen Marathon rennen muss, sondern dass wir auch mit den kleinen Schritten in einen inneren Rhythmus kommen können. Und diese kleinen Schritten mit einer regelmäßigen Ein- und Ausatmung helfen uns mehr, zu uns in unsere Mitte zu kommen. Kannst du es nachvollziehen, Franziska? Du ganz bestimmt, ne?
Ja, also ich finde das eine tolle Idee. Vor allem, weißt du was, diese Idee kostet auch gar nichts. Das finde ich auch mal noch interessant zu sagen. Wir müssen es nur tun. Das Einzige, was bei meinem Tagesablauf ist, ich kann es nicht immer am Morgen machen. Ich mache es halt manchmal auch während dem Tag. Weißt du, dass ich dann in die Natur rausgehe, vielleicht gegen Abend oder manchmal geht's am Morgen. Manchmal nicht, kommt drauf an auf die Termine, aber spielt aus meiner Sicht nicht unbedingt eine Rolle, sondern Hauptsache man macht es und man integriert es im Alltag.
Ich glaube, es gibt die Morgentypen und die Nachmittags-Abendtypen. Jeder ist anders. Also ich gehe auch gegen Abend gerne, aber ich muss sagen, der Morgen, der hat so was Frisches, Unberührtes. Vor allen Dingen, wenn ich früh draußen bin. Also das liebe ich. Da ist noch eine gewisse Stille. Und die Stille gefällt mir gut. Also da kann man die Ohren öffnen. Wenn du im Wald bist, dann kannst du die Vögel besser hören. Die zwitschern und es gibt weniger Fahrgeräusche. Und wenn du am Meer bist, ist das Meer auch sanfter in der Regel. Dann siehst du die Stille förmlich vor dir im Himmel und im Meer. Also ich finde den Morgen sehr schön, auch wenn manche wirklich sagen, nee, also morgens ein Espresso und das reicht mir und dann am Abend kann ich mich gut bewegen. Gut ist es und wichtig ist es ja natürlich, sich zu bewegen. Da hast du völlig recht.
Ja, und man kann ja das auch in stressigen Situationen brauchen, so eine Atemtechnik. Ist das so?
Ja, da spreche ich immer gerne drüber, wenn wir in einem Meeting sind oder ja, je nachdem, wo wir gerade sind, wenn wir in einem Meeting sind, wo hitzige Gespräche sind und wo ich merke, ich bin nicht mehr ganz so fokussiert. Ich denke jetzt irgendwie schon an die Kantine oder ich denke an den Abend, dann bin ich ja nicht mehr präsent. Und dann ist es ganz gut, wenn ich ungemerkt mir meine Hände auf meinen Unterbauch lege, das merkt ja keiner, und dann ganz in Ruhe ein- und ausatmen, weißt du, so 4 Takte ein und 6 Takte aus. Und wenn ich das 3-mal mache, ich muss die Augen natürlich nicht schließen, so wie ich das eben gemacht habe. Ich mache das immer so genüsslich. Ich finde es so schön, so zurückzukommen zu mir. Man kann es auch machen mit offenen Augen und offenen Ohren. Einfach tief ein- und ausatmen. Und nicht so heftig, nicht so, das wäre jetzt kontraproduktiv, sondern wirklich ganz in Ruhe. Und der Ruhe liegt die Kraft, wie wir wissen. Und dann bringt uns das wieder in unsere Präsenz. Und siehe da, plötzlich kriege ich mit hier, was die Frau Schmidt drüben gesagt hat. Die hat eigentlich eine ganz gute Idee, wo ich vorher gar nichts verstanden habe, weil mein Verstand sonst wo war. Und schon bin ich wieder dabei, zuzuhören. Und darum geht's ja manchmal.
Weißt du, da fällt mir etwas ein. Ich weiß gar nicht, ob du mir das mal gesagt hast oder von wo, dass ich das habe. Jedenfalls, ich sagte gerade, was es ist im Zusammenhang mit der Atmung. Jedenfalls habe ich mich dann darauf geachtet und festgestellt, dass da tatsächlich ein Unterschied ist. Mir hat jemand gesagt, dass wir achten sollen, dass Ein- und Ausatmen nicht gleich lang ist, sondern dass wir zum Beispiel schauen, dass auch die Ausatmung, zum Beispiel könnten wir da schauen, dass diese mal länger ist als das Einatmen. Und dann habe ich plötzlich geschaut und habe festgestellt, das ist wirklich ein Unterschied. Also das heißt, normalerweise bei mir war es so, war die Einatmung viel länger als das Ausatmen. Und dann habe ich zuerst mal versucht, dass das in etwa gleich lang ist und dann ein bisschen länger beim Ausatmen. Ich fand das noch schwierig, weil ich musste mich richtig konzentrieren, aber das natürlich, dass man nachher wieder fokussiert ist, funktioniert natürlich hervorragend. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Ja, habe ich ja gerade gesagt, 4 Takte ein, 6 Takte aus, weil wir bekommen das, was feststeckt im Körper, bekommen wir über das längere Ausatmen heraus. Wir kommen auch mehr zu uns. Einatmen, sehr frischer Sauerstoff rein und dann Kohlenstoff wieder aus. Ganz klar, ein und aus. Und durch die längere Ausatmung landen wir wirklich bei uns. Und die Einatmung, also wenn man das gleich, man kann es gleich machen. Man kann, also es gibt ja so verschiedene Atemtechniken, wo du auch sehr schnell atmest, aber es passt ja nicht so gut in ein Meeting. Da würde ich das nicht machen, eher zu Hause oder in der Pause. Fürs Meeting ist eigentlich eher das langsame Atmen ganz gut. Das merkt keiner und ich werde wieder wacher, präsenter, anwesender. Das ist natürlich, dazu ist es sehr gut, ja.
Meinst du mit 4 Takten und 6 Takten, sprechen wir da von Sekunden?
Nee, ich meine wirklich zähle. 1 und dann 6 aus. Ich zähle und dann wieder 1, 4 und dann aus. Also das so, einfach zählen. Und dann merkt man, manchmal kann man langsamer zählen und manchmal atmet er hektisch aus und dann ist man schon bei 4 zu Ende. Aber wenn ich langsam ausatme, kann ich super bis 6 zählen, manchmal auch bis 8. Also es geht ums Zählen. Ist gut, dass du nachfragst, weil sonst fragt sich jemand, was heißt denn das Takte? Takte Musik oder was? Also ich meine genau, die Takte zu zählen beim Ein- und Ausatmen.
Lebenskraft.
Macht denn das einen Unterschied, ob man hochzählt oder runterzählt? Weißt du, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macht das einen Unterschied?
Ja, ich würde sagen, wer Meditation übt, ich würde das jetzt nicht ins Meeting packen, da würde ich nur hochzählen. Aber wer jetzt Meditation übt, der kann zum Beispiel die Atmung beobachten, so die Hand auf den Bauch legen, die Augen schließen und dann zählen. Eins, also jeden Atemzug zählen, ein und aus ist einer. Und dann gucken, wie lange kann ich zählen, bis ich 1000 Atemzüge habe oder ich habe mich verzählt schon bei Nummer 17, weiß ich nicht mehr, dass die 17 war, ich zähle dann weiter mit 24, dann merkt man, oh, ich bin gar nicht anwesend. Und wenn ich das schaffe, auf 1000 Atemzüge präsent zu sein, dann kann ich rückwärts zählen. 1999, 1998 und so. Und wenn ich das dann auch schaffe, ich glaube, dann bin ich fast erleuchtet. Also ich meine, das ist eine super Meditationsübung, um unsere Präsenz zu überprüfen. Es ist gar nicht so einfach, das kannst du mal probieren. Also weil es ja ein Atemzug wird und jeder Atemzug wird eigentlich ruhiger, je länger du meditierst. Also die Atemzüge werden langsamer. Nicht mehr so schnell wie am Anfang. Wir kommen hier immer tiefer in uns rein. Und dann kann es natürlich schon passieren, dass irgendwo der Faden abreißt und ich gar nicht mehr da bin. Also ich werde dann abwesend, unbewusst.
Also ich oute mich jetzt. Ich war noch nie auf 1000. Ich nehme an, das ist normal oder ich weiß nicht, aber ich war noch nie auf 1000.
Ich meine, 100 wäre schon genial. 100 habe ich schon geschafft und weiter habe ich es auch noch nicht probiert. Und 1000 war für mich noch nicht der Ansporn. Also ich finde 100 schon genial. Und dann bin ich auch schon einmal, habe ich einmal rückwärts geschafft. Aber du glaubst gar nicht auf dem Weg dahin, wie oft wir uns verzählen. Also das ist ganz normal.
Also ich habe auch schon solche Sachen mit Zählen probiert. Und ehrlich gesagt, das war schlimm. Und dann habe ich aber etwas rausgefunden für mich. Und das hat funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen funktioniert. Ich habe mir dann einfach eine große Treppe vorgestellt. Weißt du, dass ich immer eine Stufe um die andere ganz ruhig gehe. Einmal war es runter und einmal war es hoch. Und das hat dann funktioniert. Da hatte ich dann den Faden, das hat mich dann begleitet, dann bin ich nicht mehr rausgefallen. Aber erst als ich dieses Bild für mich kreiert habe, da ging es dann irgendwie oder da kam ich in den Flow. Vorher war das immer so, ich war so angestrengt und einfach, es gab nie einen Flow. Und jetzt mit dieser Treppe. Und wenn ich ein bisschen Power wollte, dann war die Treppe, ging ich die Treppe hoch. Und wenn ich Ruhe wollte, ging ich die Treppe runter.
Mhm. Und das mit jedem Atemzug?
Ja, einfach zusammen mit dem Zählen. Weißt du, eine Treppe, oder eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen. Immer einfach das Wort Stufe dazu.
Ohne jetzt auf die Atmung zu achten?
Doch, natürlich. Ja, ja, klar, beides.
Wow, das ist ja schon Multitasking, was du da machst, also mit der Übung auf die Treppe hoch und die Treppe runter. Aber es ist bestimmt eine Idee.
Es hat mir einfach geholfen, in die Konzentration zu kommen und irgendwann wurde daraus ein Flow. Aber wenn ich das nicht ohne Stufen gemacht habe, bin ich immer wieder rausgeflogen. Eben wie du gesagt hast, bei 17 weißt du plötzlich nicht mehr, wo bin ich jetzt gewesen, weil ich irgendwie keinen Leitfaden hatte. Und mit dieser Treppe hat mich das irgendwie geführt. Aber ich bin nicht auf 100 gekommen. Aber als ich es gemacht habe, war ich wirklich konzentriert und in diesem Flow. Es hatte keinen Platz mehr für andere Sachen.
Also mit den 1000, weißt du, wie ich draufgekommen bin? Ich mache ja des Öfteren 1000 Kapalabhati, die Atmung, die Feueratmung sozusagen. Da zähle ich auf 1000 und da komme ich nicht mehr raus. Das geht. Mit dieser Atmung, das geht. Aber ich glaube, das langweilt jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir die ganze Zeit über Atmung reden. Dann sind wir so beschäftigt mit unserem Innern und ich hoffe, es langweilt dich nicht. Und was macht das mit der mentalen Beweglichkeit dieser Atemübungen?
Genau, der Titel heißt ja, der Körper als Anker und Bewegung und Atem als Führungsinstrument.
Ja.
Also das heißt, wenn wir jetzt Führungsinstrument aufnehmen, dann wäre ja auch eine Möglichkeit, dass du das Führungskräften lernst und sie geben es dann weiter. So eine Art Train the Trainer.
Train the Trainer, das ist super. Also das ist ja Das machen wir ja auch schon in Meetings, auch in der Klinik, dass wir zum Beginn des Meetings erstmal atmen. Weißt du, Fenster auf und atmen. Und wenn es notwendig ist, weil noch ein paar zu spät kommen, dann machen wir das ein bisschen länger und dann mal eine Minute in Stille sitzen. Und das lässt das Meeting gut beginnen. Und das kannst du auch immer nachfragen. Wie war das? Habt ihr es schon mal bei einem anderen Meeting ausprobiert? Ne? Dann ist das geht so in Fleisch und Blut über. Wenn du das immer machst bei jedem Beginn eines Meetings, das ist ganz prima für alle. Erst wenn die Augen verdrehen, denken, was ist das denn jetzt für eine Sache hier? Plötzlich müssen wir hier yogisches Atmen machen. Aber es ist doch sehr, die Wirkung ist einfach gut. Und jeder merkt, dass er anwesender ist als vorher. Und dann stimmt auch die Energie im Raum. Ja, wir haben eine Ebene von Energie, wo dann die Gespräche besser stattfinden können. Die sind fokussierter, klarer. Die Meetings sind effizienter. Also so würde ich sehen, für die, als Instrument.
Wenn ich jetzt dir zuhöre, du unterbrichst mich, wenn ich das nicht richtig sage, aber du hast ja jetzt in einer Klinik Ayurveda eingeführt und ich nehme an, du hast bei deinen Meetings das auch vorgelebt. Und die Frage ist natürlich jetzt, denkst du, dass diese Klinik diesen Input weiterführt? Was denkst du, wenn du jetzt eine kleine Maus wärst und du beobachten könntest, denkst du, dass sie das weiterziehen?
Also ich denke, dass die Einzelnen das anwenden, die das bei mir gelernt haben. Ob jetzt das beim Meeting mit der Geschäftsleitung auch eingeführt wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber diejenigen, die das gelernt haben, ne, wir hatten ja verschiedene Gruppen, ob Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, sozialer Dienst, Psychiater, Psychologen. Und in diesen Gruppen haben wir ja auch geatmet. Und da weiß ich, dass doch einige das für sich selber auch weiterführen, weil sie den Effekt gespürt haben.
Ja, das finde ich sehr schön, wenn das nachher auch weitergelebt wird. Und vielleicht darfst du oder musst du irgendwann wieder einen Input geben und wieder einen erweiterten Workshop dazu machen, damit das Ganze auch beibehalten wird. Weil das ist ja die höchste Kunst bei den Führungskräften, dass wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern ins Tun kommen und das Tun dann auch beibehalten. Das ist ja dann schon eine sehr hohe Kunst, kann man sogar sagen.
Naja, unser Motto war ja immer, die Schulmedizin führt und Ayurveda wird gelebt. Und deshalb haben wir auch die Pflegekräfte das gelernt, diese Atmung gelernt, auch dass sie es an Patienten weitergeben können. Ja, und manche wenden das ja auch an. Weißt du, das ist dann so irgendwie, da haben wir doch das und das gemacht und so. Also gerade in dieser Klinik wird vieles umgesetzt und natürlich wird dann auch Ayurveda gelebt und nicht so wie in den normalen. Also ich würde mir ja wünschen, dass in jedem Krankenhaus jetzt Ayurveda eingeführt wird und dass es wirklich zu einer Integration von Schulmedizin und Ayurveda kommt, weil es einfach eine sehr effektive Kombination ist und den Patienten zugutekommt und den Krankenkassen natürlich auch. Und natürlich im ganzen Personal, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Gesundes Essen, gute Atmung, ein respektvolles Verhalten miteinander. Das geht ja in alle Bereiche hinein. Und das weißt du ja auch, ist egal, in welches Unternehmen du gehst. Das ist ja auch das, was du reinbringst ins Unternehmen, die Klarheit.
Ja, also ich fände das ganz schön, wenn wir das tun können. Und ja, jedes Spital wird oder hat auch eine Integration von Ayurveda. Das wäre natürlich ein Traum, denke ich. Vor allem für dich, aber ich würde es natürlich auch ganz toll finden.
Ja, du, da fällt mir noch ein, ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen, dass in Indien ist jetzt geplant, dass die kombinierten Studiengänge angeboten werden. Schulmedizin mit Ayurveda. An den Universitäten, an den medizinischen Hochschulen. Und das ist genau mein Traum. Und ich freue mich sehr, dass das Mutterland von Ayurveda damit beginnt. Und die wollen bis 2030, wollen sie in den Kliniken schon anwenden, also auf jeden Fall Forschungsprojekte laufen haben. Da wird die integrative Medizin sehr gefördert. Und bisher ist es noch ein bisschen nebeneinander, so ein bisschen so ein Mischmasch und da müssen jetzt natürlich neue Programme geschrieben werden. Du kannst ja nicht diesen Lehrinhalt so lassen, wie er ist, von der Schulmedizin, von Ayurveda. Das muss ja integrativ stattfinden. Und da bin ich schon ganz neugierig. Das wäre dann das Modell hier auch für uns. Das würde ich mir wünschen, du, dass Schulmedizin und Ayurveda alle an der medizinischen Fakultät gelehrt werden. Und da kann sich jemand aussingen, okay, ich gehe in die Chirurgie, ich gehe in Ayurveda, ich gehe in die innere Medizin oder ich mache innere Medizin und Ayurveda, dass man sich das aussuchen kann. Was für einen Nutzen für den Patienten. Stell dir das mal vor.
Ja, das ist genial. Kann ich mir, das ist toll. Das ist so ein richtiges Zukunftsprojekt, gell? Und das wäre natürlich cool. Also, aber das wäre jetzt auch wieder eine Form von Trainer Trainer. Das heißt, wenn Sie es dort in Indien machen, dann könnte man ja Menschen von Europa dorthin schicken und die bringen dann ihr Wissen, genauso wie du das machst. Ha? Aber ich meine, du weißt, ein Mensch allein kann viel bewegen, aber noch nicht so schnell oder viel langsamer. Und das wäre natürlich cool, wenn du so eine Art wie ein Trainernetz hättest, die das dann in Europa ausbreiten. Und ich sehe dich ja jetzt auch, ich sehe es auch an deiner momentanen Ausstrahlung, dass ich das absolut faszinieren würde.
Oh, danke für die Blümchen. Also das ist sehr lieb von dir, Franziska. Also ich denke, dass Indien dann die Professoren auch stellt für deutsche Universitäten oder europäische Universitäten, sodass es langsam eingeführt werden könnte. Ja? Also wir sagen mal, wir haben gestern darüber diskutiert mit Schweden und Lettland und so. Das sind so die kleinen Länder oder Portugal, wo so etwas schneller stattfinden kann. Da ist mehr Offenheit im Gesundheitswesen. Deutschland, Frankreich, Italien sind ein bisschen schwerfälliger, weißt du? Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber diese Länder sind schwerfällig und traditionsbehaftet und vorsichtig. Und kann man denn Ayurveda einführen? Deshalb ist ja dieses eine Projekt ist ja ein Pilotprojekt. Aber ein Anfang ist gemacht und viele weitere werden natürlich folgen dürfen. Das ist klar.
Wow, das ist sowas von cool. Und ja, also ich würde mich natürlich sehr freuen. Und du weißt, falls du dann beim Change-Prozess Unterstützung brauchst, da könnten wir auch zusammen mal auf die Matte stehen. Das wäre natürlich ganz toll.
Absolut, Franziska, weil ich denke, wir könnten beide zusammen noch effizienter arbeiten, als einer alleine das kann. Weil zwei Spezialisten zusammen ist ja wie Schulmedizin und Ayurveda zusammen. Ne? Das ist, hat ja eine größere Kraft, wenn beides gemeinsam stattfindet und angewendet wird. Und so wird es bei uns natürlich auch, ganz klar. Also wir haben das im Hinterkopf und wir können uns ja nur anbieten, Franziska.
Ja, und genau das machen wir. Ja, wir haben ja jetzt schon ganz viel gesprochen und wir dürfen jetzt drei Punkte herausfinden oder miteinander zusammenfassen, die uns die wichtig sind zu diesem Podcast.
Franziskas drei. Erfassen, führen, wirken.
Ja, ich denke, die körperliche Präsenz hilft uns in der Klarheit und der Flexibilität bei den Führungskräften und auch bei den Mitarbeitenden.
Und dass wir nicht nur dort hinhören und damit das abtun und sagen, das weiß ich, sondern dass wir das auch wirklich tun und beibehalten, denn es bringt uns sehr viel, auch im Business. Zum Beispiel zum Thema Präsenz.
Ja, da kommen wir vom Ayurveda wieder, die tägliche Routine. Darum geht es, ganz wichtiger Punkt, die Routine. Und ich würde sagen, wenn wir die Atemtechniken als Routine anwenden in den Meetings, das ist ganz wichtig, dann können wir es auch beibehalten, weil sie uns einfach gut tut.
Liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinhört. Und tschüss.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Wild und anders. Mit Franziska Schnebeli und Dr. Hascha Gramminger. Die zwei verbinden Unternehmenserfolg und Gesundheit. Klassisches Management mit Kreativität. Durch eigene Methoden, jahrelange Erfahrung, innovative Ideen. Hascha und Franziska sind zusammen wild und anders. Denn Veränderung braucht Leidenschaft.